1. Johannesbrief, Kapitel 4, ich lese ab Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er von uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts, dass, wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute geht's weiter mit unserer Predigtreihe zum Liebesleben mit dem Thema Donnerwetter von Konflikten in Beziehungen. Wir haben ja über die letzten Wochen schon einiges darüber gelernt, wie Gott uns geschaffen hat als Männer und als Frauen, wie er sich auch die Ehe ausgedacht hat als Bundesbeziehung, in der sich Mann und Frau in ihrer Andersartigkeit ergänzen, um eben Gottes Auftrag auszuführen. Und wir haben aber auch schon gesehen, dass seit dem Sündenfall diese Ehe, aber auch einfach das Zusammen von Mann und Frau angefochten ist, dass das Miteinander ganz oft zu einem Gegeneinander wird. Und ganz deutlich wird das natürlich beim Thema Konflikte und auch praktisch. Konflikte sind Bestandteil jeder einzigen Beziehung, die wir haben, also auch jeder Liebesbeziehung. Das ist leider so in unserer gefallenen Welt. Und deshalb wollen wir uns heute damit beschäftigen, wie können wir denn als Christen, als Geliebte Gottes mit Konflikten umgehen und wie können die auch zu einer Chance werden? Denn wir haben ja einen Gott der Hoffnung, ein Gott des Neuanfangs, ein Gott der zweiten und dritten Chancen, der aus dem Bösen was Gutes machen kann. Und ja, da sich die Predigtreihe über Ehe und Liebesbeziehung dreht, werde ich vor allem über Ehekonflikte sprechen, aber letztlich lässt sich das eigentlich auf jede Beziehungsebene runterbrechen. Ja, überall, wo wir Konflikte haben, da sind wir herausgefordert, damit umzugehen, ob das jetzt der Ehepartner ist oder Freunde, Verwandte, Geschwister in der Gemeinde. Letztlich sind Konflikte dann doch sehr ähnlich. Ja, wir werden zuerst gleich über Gründe für Konflikte sprechen und dann vor allem über den Umgang damit. Und lasst uns vorher noch beten. Großer Gott, wir danken dir, dass du hier bist und dass wir gerade gesungen haben und gehört haben aus deinem Wort, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du die Liebe bist, dass du gekommen bist, um zu versöhnen uns, die wir eben dich vom Thron gestoßen haben. Und ich möchte dich bitten, dass du heute, jetzt auch während der Predigt, durch deinen Geist in uns wirkst, zu uns sprichst, einem jeden, wie er es nötig hat. Ich möchte ganz besonders auch für die Ehen beten, Herr, oder die Beziehungen, wo gerade Konflikte da sind, dass du auch das heute gebrauchst, um uns zu helfen, Konflikte anzugehen und auch mit deiner Hilfe zu lösen, damit aus dem Schlechten etwas Gutes werden darf. Zu deiner Ehre. Amen. Ja, zuerst sprechen wir kurz über Gründe für Beziehungen. Das klappt das hier doch leider nicht. Kannst du den Klicker noch reinmachen? Genau. Es gibt natürlich zahlreiche Gründe für Konflikte. Ja, es wäre utopisch, jetzt alles aufzählen zu wollen, aber ich habe mal so der Einfachheit halber versucht, das in drei Kategorien zu packen, auch wenn es in der Praxis alles ein Durcheinander ist. Es gibt natürlich Konflikte aufgrund von Sünde. Ja, ganz klar. Das ist das Hauptproblem. Wir Menschen sind Sünder von Natur aus. Wir sind Egoisten und wir entscheiden uns immer wieder dafür, Dinge zu tun, die uns schaden und die anderen Menschen schaden und die Gott hasst, die uns und andere kaputt machen. Und deswegen spielt natürlich Sünde auch in jeder Liebesbeziehung eine ganz große Rolle. Und ich würde sagen, in der Ehe ist es wahrscheinlich so, dass die Sünde, mit der du konkret am meisten zu kämpfen hast, sich auch am stärksten auf deinen Ehepartner ausübt. Ja? Niemand kennt dich so gut wie dein Ehepartner, auch mit deinen Schwächen, mit deinen Fehlern, und niemand leidet so sehr unter deinen Schwächen und Fehlern wie dein Ehepartner. Und das zeigt sich dann, ja, wenn du beispielsweise deine Zunge nicht im Zaum halten kannst, dann wird dein Partner wahrscheinlich regelmäßig darunter leiden, dass du irgendwelche dummen, unbedachten Worte von dir lässt, die verletzen. Oder dass du lästerst und ihn mit reinziehst in das Lästern. Wenn du mit Lieblosigkeit zu kämpfen hast, dann wird wahrscheinlich dein Partner darunter leiden, dass du seine Bedürfnisse nicht siehst oder nicht unterstützt, wo es vielleicht nötig wäre. Wenn du ständig nur an Geld denkst und an irgendwie Sicherheit und dementsprechend zu viel arbeitest oder vielleicht jede freie Minute die Aktien checkst, dann wird sich auch das auswirken, vielleicht auch in Geiz oder Gier. Das hat Auswirkungen. Und natürlich die Klassiker, Untreue, Vertrauensbrüche, auch im Bereich Sexualität, das sind die Dauerbrenner, ja. Und es gibt vieles, vieles mehr. Grundsätzlich will ich einfach nochmal betonen, ja, es ist total naiv zu denken, dass Sünde keine Auswirkungen hat auf uns und unser Umfeld. Natürlich, Sünde zerstört, Sünde macht kaputt. Und umso mehr darf es uns ein Ansporn sein, wenn wir in einer Beziehung stehen, Sünde zu bekämpfen. Der Geist Gottes, der zeigt uns unsere Sünde und er hilft uns, diese Sünde zu bekämpfen. Das Gute ist nämlich, genauso wie Sünde immer negative Folgen hat, hat auch ein heiliges Leben, also ein Leben nach dem Vorbild Jesu, positive Auswirkungen auf unser Umfeld. Das Licht strahlt. Und das ist ja auch ein Ansporn, Sünde anzugehen. Ein zweiter Grund für Konflikte ist ganz klassisch die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau. Wir haben das ja schon gesehen in der Predigtreihe, diese Unterschiedlichkeit, wie das oft auch zu einem Gegeneinander wird. Und ich denke mal, in der Ehe ist das eigentlich der Klassiker. Ja? Wir Männer und Frauen, wir verstehen uns oft nicht und es gibt wahrscheinlich kaum einen Komiker, der das so schön runterbrechen kann in Alltagssituationen wie der gute alte Loriot. Ich weiß nicht, wer von dem Bild schon weiß, welcher Sketch hier gemeint ist. Es ist der Sketch Feierabend. Ja, also Hermann kommt nach Hause, langer Arbeitstag, er setzt sich auf seinen Sessel gemütlich und im Hintergrund sehen wir seine Frau, die so in der Küche immer hin und her rennt, die ist ganz beschäftigt, hat viel zu tun und plötzlich ertönt ihre Stimme aus der Küche: Hermann, was machst du da? Nichts. Wie nichts? Ich sitze. Du sitzt? Ja. Ja, dann geh doch mal spazieren. Nein, danke. Na gut, ich hol dir ja schon deinen Mantel. Nein, ich will doch bloß sitzen. Dann hol dir doch mal deine Zeitung, wenn du schon sitzt. Nein. Hermann, mach doch mal, was dir Spaß macht. Ja, tu ich doch. Ich sitze. Und so eskaliert es immer weiter, bis der arme Hermann seine Frau wütend anschreit und wir einen vollen Ehestreit haben. Der Mann will seine Ruhe haben, er will einfach nur sitzen. Das tun Männer manchmal, sie tun einfach nichts. Und die Frau, die versteht das nicht. Sie will Anteil haben. Sie will eigentlich das Beste für ihren Mann. Und es funktioniert vorne und hinten nicht. Ja, wir sind unterschiedlich und wir kommunizieren unterschiedlich. Ja, das ist natürlich, Ausnahmen bestätigen jede Regel, aber Männer verstehen Frauen nicht, weil sie sehr viel reden. Frauen verstehen Männer nicht, weil sie sehr wenig reden in der Regel. Aber es hat nicht nur mit dem Reden zu tun, was hier in dem Sketch gut rüberkommt, sondern auch das Denken. Ja, wir denken auch einfach unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich gemacht. Wenn eine Frau ein Problem hat, dann will sie zum Beispiel darüber reden. Ja, sie will darüber reden, aber sie will nicht unbedingt eine Lösung haben. Sie will gehört werden, sie will verstanden werden, sie will, dass man Anteil nimmt. Und das ist dann so, dass man auch mal 2-3 Stunden mit der Freundin telefoniert. Einfach, um mal zu reden darüber. Männer sind ja ganz anders in dem Belang. Wenn Männer ein Problem haben, wollen sie nicht darüber reden. Männer ziehen sich erstmal zurück. Ja, sie versuchen selber eine Lösung zu finden. Und das zeigt sich dann, dass die Männer sich irgendwie in die Hobbykeller verstecken, ja, oder in der Garage oder zum Sport gehen oder einfach mal sitzen und ihre Ruhe haben wollen. Und natürlich, das clasht zusammen, ja. Wenn Männer und Frauen unterschiedlich sind, natürlich in verschiedenen Bereichen, dann versteht man einander nicht und dann fühlt man sich irgendwie nicht verstanden vom Gegenüber. Die Frau erzählt beim Abendessen, ja, wie schlimm es gerade auf der Arbeit ist, Stress mit den Kollegen. Und der Mann hört zu bis zu einem gewissen Punkt und dann grätscht er dazwischen und er präsentiert stolz seine Lösung. Du Schatz, hast du eigentlich schon mal versucht, das und das zu tun? Und an dem Punkt sind wahrscheinlich beide sauer. Ja, die Frau wollte gar keine Lösung. Sie wollte einfach, dass man ihr mal zuhört und sie versteht. Und der Mann ist sauer, weil seine Lösung, die er sich ganz klug und liebevoll erarbeitet hat, eben abgetan wird. Und schon haben wir eine Situation, die leicht eskalieren kann. Ja, warum hörst du mir denn nie zu? Ja, habe ich doch gerade und so weiter. Wir ticken unterschiedlich. Und das ist eigentlich ein Reichtum. Gott hat uns eben unterschiedlich geschaffen. Aber seit dem Sündenfall ist es so, dass wir diesen Reichtum der Andersartigkeit oft als etwas Negatives sehen. Wenn der andere anders ist als ich und ich das nicht verstehe, dann ist das erstmal negativ. Und es zeigt sich auch in dem dritten Konfliktgrund, das ist sehr ähnlich, aber es gibt natürlich auch Unterschiede, die jetzt nichts mit dem Geschlecht zu tun haben, nicht damit, wie wir so an sich ticken, sondern einfach vom Charakter, von der Lebenseinstellung, von unserer Herkunft. Ja, es gibt die Früh- und die Spätaufsteher, es gibt die Sportlichen und die Unsportlichen, die spontan in den Tag reinleben und die Monate im Voraus jeden Termin planen. Unterschiedliche Auffassungen von Ordnung und Hygiene und Erziehung und was weiß ich, alles Mögliche. Und das ist an sich ja auch nicht unbedingt ein Problem. Das Problem liegt darin, dass wir eben diese Andersartigkeit schnell als etwas Schlechtes abtun. Wenn der andere anders ist als ich, dann verachten wir das sogar ganz schnell. Letztlich sieht man das auch, ne, im Thema Mobbing, Rassismus und so weiter. Wer anders ist, wen ich nicht verstehe, der ist erstmal komisch und schlecht. Und das erleben wir natürlich in jeder Beziehung, in jeder Paarbeziehung. Wenn der andere anders ist, dann kann das sehr schnell dazu kommen, dass mich das so nervt. Ja, vielleicht kennst du das, wenn einfach diese Gedanken, alles an dem anderen nervt dich plötzlich. Die Klopapierrolle, die falsch rum aufgehängt wird, ja, oder es wird zu viel gekauft, oder der ist zu geizig, oder die Socken liegen immer rum, was auch immer. Es nervt. Und es sind so Kleinigkeiten, die sich dann wirklich hochschaukeln können, wenn man seinen Gedanken dann so Raum lässt und dann, jetzt hat er schon wieder das und das gemacht, ne, oder sie hat das schon wieder gemacht. Und irgendwann platzt es dann raus. Irgendwann kommt es raus und die Andersartigkeit, die wird dem anderen vor den Kopf geknallt. Und ich denke, jeder von uns findet sich in folgenden Versen wieder aus Jakobus. Die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir andere Menschen, die doch als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Ja, der Fokus auch hier darauf, dass wir andere Menschen, die auch im Ebenbild Gottes geschaffen sind, dass wir negativ diese Andersartigkeit wahrnehmen. Es gibt also viele Gründe für Konflikte. Und da, wo wir uns eigentlich ergänzen sollten, da stoßen wir oft einander ab. Da verfluchen wir den anderen regelrecht mit Gedanken und Worten, obwohl er im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Vielleicht, obwohl es sogar mein Ehepartner ist. Und die Frage ist natürlich, das ist klar, so sollte es nicht sein, aber wie können wir denn mit Konflikten umgehen? Und eigentlich ist ja klar, Gott hat uns ziemlich deutlich gesagt, wie wir miteinander umgehen sollen. Johannes 13, ja, das Gebot der Liebe, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Oder dann spezifisch für die Eheleute, Epheser 5, ordnet euch einander in Liebe unter. Das Problem ist, das klappt sehr gut, solange alles harmonisch ist, solange irgendwie der andere mich auch liebt und sich so verhält, wie es für mich auch ja, mir passt. Aber sobald das mal kippt, sobald ich verletzt werde oder mich verletzt fühle, da fällt das plötzlich schwer. Wie soll ich denn lieben, wenn ich nicht geliebt werde? Wenn ich vielleicht sogar verletzt worden bin. Und das führt dann zu diesem klassischen Teufelskreis. Man wartet, bis der andere sich entschuldigt. Ja, er muss erstmal wieder mir gegenüber liebevoll sein, dann zeige ich auch meine Liebe wieder. Und es ist ja eh der andere, der alles falsch gemacht hat. Das Problem ist, der andere denkt das genauso und erwartet dann auch, dass du erstmal wieder liebevoll wirst. Das ist wirklich so ein Teufelskreis, der Beziehungen zerstört. Denn irgendwie sind beide verletzt, beide warten auf den anderen und so macht keiner dann den nötigen ersten Schritt, diesen Konflikt anzugehen und auszuräumen. Aber Geliebte Gottes, die Anordnung von Jesus oder von Gott, einander zu lieben oder den anderen höher zu achten als sich selbst, die ist ja eben nicht davon abhängig, ob wir zuerst geliebt werden oder ob wir genug geliebt werden oder respektiert werden oder was auch immer. Jesus fordert sogar zur Feindesliebe auf. Liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfluchen, ja? Segnet sie. Das passt vielleicht auch manchmal in so manche Ehe, ja? Die Feindesliebe. Ich denke mal, unsere Familienanwälte, die können davon ein Lied singen, wie selbst Ehepartner und Familien zu Feinden werden können. Das Problem ist, wenn meine Liebe davon abhängig ist, ob der andere mich liebt oder genug liebt oder ob er sich so verhält, wie ich das möchte, dann verfangen wir uns auf kurz oder lang in diesem Teufelskreis, der nur eine Richtung kennt, nämlich uns zu trennen und den Konflikt größer werden zu lassen. Aber Gott sei Dank, wir haben es auch heute schon gehört, Jesus hat diesen Teufelskreis durchbrochen. Jesus kam, um das zu durchbrechen. Er hat uns ja nicht geliebt, weil wir ihn zuerst geliebt hätten. Oder weil wir uns so verhalten hätten, wie er das für gut erachtet. Im Gegenteil. Jesus liebte uns, als wir noch Feinde waren. Als wir ihn alles andere als geliebt haben. Als wir ihn gehasst haben. Als wir mit unseren Gedanken, Worten und Taten ihn verachtet haben, ihn beleidigt haben, ihm untreu waren, die Beziehung, den Bund zu ihm gebrochen haben. Der ewige Gott, der keinen einzigen Grund hatte, uns auch nur einen Schritt entgegenzukommen, der ist Mensch geworden. Und nicht nur das, er starb am Kreuz. Er tat nicht nur den ersten, er tat auch den letzten Schritt, um uns mit sich zu versöhnen. Aus Liebe. Aus selbstloser Liebe. Und das hat ihn alles gekostet. Er musste sterben, aber wir waren es ihm wert. Geliebte Kinder Gottes, das ist die selbstlose Liebe von Jesus, von Gott, unserem Herrn. Und die haben wir erlebt, zumindest wenn du zu ihm gehörst, dann hast du das erlebt, du darfst es tagtäglich erleben, dass er dich liebt, dass er treu zu dir ist, auch wenn du untreu bist, dass er Geduld hat mit dir, wenn du immer die gleichen Fehler machst. Und die machen wir. Dass er gnädig ist und uns immer wieder vergibt und uns die Fehler nicht vorhält, die wir getan haben in der Vergangenheit. Vergeben ist dann auch in dem Sinn vergessen. Das ist die Liebe Gottes. Und diese Liebe, die befähigt auch uns, den anderen zu lieben, selbst wenn er uns nicht liebt oder nicht liebenswert ist. Die Liebe befähigt uns, den ersten Schritt zu machen und wenn nötig dann auch den zweiten und den dritten und den vierten. Sie befähigt uns, den anderen anzunehmen, trotz Fehler, trotz Sünde, trotz Andersartigkeit. Sie befähigt uns sogar, einander zu lieben, wenn wirklich tiefe Verletzung geschehen ist. Aber das geht in der Regel nicht ohne Opfer. Ja? Jesus hat es alles gekostet, er hat alles geopfert, sein Leben, um diese Beziehung wiederherzustellen. Und das ist auch für uns so. Selbstlose Liebe fordert immer ein Opfer. Es fordert eben, selbstlos zu sein. Es ist nötig, seinen Stolz runterzuschlucken und vielleicht die negativen Gedanken wegzuschieben, zu vergeben, Folgen von Sünde mitzutragen und zu ertragen. Und auch vielleicht diesen Wunsch nach Rache, nach Vergeltung, jetzt musst du auch mal spüren, wie das ist, das abzulegen. Aber es lohnt sich, denn aufopfernde Liebe durchbricht den Teufelskreis, der deine Ehe, deine Beziehungen zerstören will, und sie setzt einen, ja gewissermaßen einen Segenskreis in Gang. Die wahre Liebe Gottes, die verändert uns und einander zum Guten, so wie der Teufelskreis uns zerstört. Der Teufelskreis, die Sünde, der Egoismus, sie fördert Konflikt, sie fördert Trennung. Es gibt nur eine Richtung, nämlich nach unten. Aber der Segenskreis, Selbstlosigkeit, Gnade, Vergebung, das heilt und das baut auf. Also Konflikte können durch selbstlose und aufopfernde Liebe gelöst werden. Und das möchte ich jetzt mal ein bisschen praktischer werden lassen. Stell dir mal vor, ist ja ganz utopisch, aber du bist jetzt in einem Beziehungskonflikt. Da ist irgendwas los, ja. Du hast Verletzung erfahren, durch Worte, durch Taten, wie auch immer. Und du merkst natürlich, das hat negative Konsequenzen. Irgendwie die Einheit ist nicht mehr so da, da ist irgendwas zwischen euch. Du merkst negative Gedanken. Und was tust du jetzt? Was tust du? Da möchte ich dir mal drei Schritte ans Herz legen. Ja? Man könnte sicherlich noch mehr finden, aber machen wir mal drei draus. Erster Schritt, prüfe dich selbst. Wenn wir verletzt worden sind, ist es ganz leicht, sich in all den negativen Gedanken über den anderen zu verlieren. Ne? Was er alles falsch gemacht hat und schon wieder und zum tausendsten Mal. Und damals war es doch auch so, man kramt alles nochmal raus. Man fühlt sich dann total selbstgerecht. Je schlechter der andere dasteht in meinem Bild, desto besser stehe ich ja da im Vergleich. Man ist selbstgerecht. Aber ich denke, es ist uns eigentlich klar, solche Gedanken oder so eine Haltung, die führt schon mal nicht zur Heilung der Beziehung. Im Gegenteil. Und Jesus, Gott hat einen völlig anderen Ansatz. Er sagt, stellt euch selbst auf die Probe, um zu sehen, ob ihr im Glauben gefestigt seid. Prüft, ob ihr bewährt seid. Eigentlich müsstet ihr doch erkennen, dass Jesus Christus in eurer Mitte ist oder nicht. Gott sagt, prüf du mal dein Herz. Sind eigentlich deine Gedanken und ist dein Verhalten in diesem Konflikt Frucht des Geistes, des Heiligen Geistes? Oder ist es Frucht der Sünde? Prüfe dich. Jesus sagte es noch härter, du Heuchler, zieh doch mal den Balken zuerst aus deinem Auge, dann erst kannst du sehen, und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Es mag sein, dass der andere sich falsch verhalten hat, aber bevor man ihm das vorhält, sagt Jesus, schau mal, schau erst mal, ob du vielleicht den großen Balken in deinem Auge hast. Was ist eigentlich dein Anteil an diesem Konflikt? Welche Rolle hast du? Hast du dich immer richtig verhalten? Ganz praktisch, wenn ein Konflikt da ist, dann geh bitte erstmal ins Gebet. Lass Gott in diese Situation mit hineinkommen. Bitte ihn, dir das mal deutlich zu machen, was eigentlich gerade los ist. Wo du dich falsch verhalten hast. Lass die negativen Gedanken los. Leg alles vor Gott hin. Ja, bring ihn in die Dunkelheit mit hinein, sein Licht. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Er zeigt uns unsere Fehler. Er zeigt uns auch die wahre Liebe Gottes. Er hilft uns, einander anzunehmen und zu lieben. Also nehmen wir Gott in die Situation mit rein und wir prüfen uns selbst. Und dann, zweiter Schritt, es passt jetzt nicht ganz. Der zweite Schritt macht den ersten Schritt. Das wäre jetzt erst aufgefallen. Ja, es gibt Konflikte, die über Monate, über Jahre oder Jahrzehnte andauern. Ja, es gibt viel zu viele Ehepaare, die alles unter den Teppich kehren, weil das ist erstmal so kurz gedacht sehr viel einfacher, als irgendwie einen Konflikt anzugehen. Man kann natürlich Verletzungen ignorieren, aber auf Dauer bringt das auch nichts. Im Gegenteil. Es staut sich alles an und es steht ja trotzdem zwischen den beiden Partnern. Es gibt so viele Ehepaare, die haben sich einfach gewöhnt daran, dass man irgendwie nicht mehr so eng miteinander ist, dass da was zwischen einem steht, dass man so nebenher lebt, dass man einfach keine tiefe Einheit mehr hat. Und man flüchtet sich vielleicht auch in andere Dinge, in die Arbeit oder die Kinder oder Hobbys oder was auch immer. Aber ist es das, was wir eigentlich uns mal versprochen haben am Traualtar? Ist es das, was wir uns erhoffen von der Ehe, dass man einfach so, ja, ohne Liebe miteinander noch aushält, solange es geht? Ist es nicht wert, um die Liebe zu kämpfen? Es ist leider nicht so, dass das immer beide so sehen, aber du kannst es so sehen. Mach nicht den Fehler, Konflikte zu ignorieren und zu denken, dann wird schon alles gut. Es wird überhaupt nichts gut. Und auch da gibt uns Gott einen ganz, ganz anderen Rat aus Epheser 4. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht und legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Legt den Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn da eine Verletzung da ist, dann klär das. Und wenn du es heute nicht machst, dann machst du es morgen auch nicht. Ich bin meiner Frau so dankbar, dass sie dieses Prinzip in unserer Ehe von Anfang an so hochgehalten hat. Wir haben das auch bei weitem nicht immer geschafft, aber sie hat es immer wieder betont und es hat uns, glaube ich, gut getan. Und ganz ehrlich, kennt ihr vielleicht auch, neben jemandem zu schlafen, mit dem man sich gestritten hat oder von dem man sich verletzt fühlt, das ist super unangenehm. Ja? Aber dieses unangenehme Gefühl ist auch eine Chance zu sagen, okay, ich will das nicht, so soll es nicht sein und ich will das ausräumen, ich will den ersten Schritt gehen. Statt dass du Zorn ansammelst, statt dass diese Trennung größer wird am nächsten Tag, dass keine Einheit in der Ehe da ist. Und dann irgendwann zieht der eine aufs Sofa, aufs Gästebett und irgendwann pendelt sich das so ein, dass es halt so ist. Man versucht, sich aus dem Weg zu gehen. Aber das führt nicht zu einer guten Ehe. Das führt zu nichts Gutem. Es ist der Teufelskreis, der die Ehe zerstört. Immer weiter. Deshalb mach den ersten Schritt. Wir hatten letztes Jahr hier so ein Eheseminar von Susanne und Markus Mockler und die haben dieses Buch geschrieben, das Emma-Prinzip. Emma steht für einer muss mal anfangen. Ja? Und das ist der Gedanke, wenn du merkst, irgendwas ist nicht okay in der Beziehung, dann musst du mal anfangen. Du bist der eine, der es gemerkt hat und der den Schritt tun sollte. Einer muss mal anfangen. Und wenn du es nicht tust, dann passiert es nicht. Warte nicht auf den anderen, dass er dich liebt, dass er seinen Stolz runterschluckt, sondern du bist herausgefordert. Du hast jetzt also gebetet, du hast Gott mit hineingenommen und jetzt willst du diesen ersten Schritt tun, du willst es ansprechen. Und auch da ein weiser Rat Gottes: Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Sprich es, sprich die Wahrheit in Liebe an. Das gehört immer zusammen. Es gibt ja so manche von uns, die neigen dazu, alles einfach Mund auf und raus, egal ob das jetzt verletzt, ja, man klatscht es dem anderen vor den Kopf, man will die Wahrheit reden, aber ohne Liebe. Und damit gewinnst du niemanden. Der andere wird sofort in die Verteidigungshaltung gehen, ja, der Konflikt wird nicht gelöst. Und ich glaube, da bist du dann, wenn du so jemand bist, herausgefordert, in Liebe zu reden, in Liebe. Andere, so wie ich, wir sind geneigt, Dinge in uns hineinzufressen, ne? Harmoniebedürftig. Man will ja auch jetzt nicht alles noch größer machen und keine Verletzung und so. Deswegen frisst man es in sich hinein. Und wenn du auch so tickst, bist du herausgefordert, nicht nur vermeintlich liebevoll zu sein, sondern die Wahrheit zu reden in Liebe. Es ist völlig unfair deinem Gegenüber, wenn du Dinge nicht ansprichst, oder wenn du sie lieblos ansprichst, das bringt nichts. Wahrheit und Liebe. Und wenn das zusammenkommt, so wie auch unser Herr Wahrheit und Liebe ist, Wahrheit und Gnade, da kann dieser Teufelskreis durchbrochen werden. Auch das so als ganz, ganz praktischer Rat, den hat uns auch mal jemand gegeben und ich bin sehr dankbar dafür. Macht es euch mal zur Gewohnheit, spazieren zu gehen. Gemeinsam einfach spazieren zu gehen als Paar. Das ist super. Ne? Man tut nicht nur was für deinen Körper, kriegt ein bisschen frische Luft und so, hat Quality Time zu zweit, sondern man schaut sich auch nicht die ganze Zeit in die Augen. Und das ist ganz angenehm, wenn man Dinge ansprechen muss, die unangenehm sind. Das lockert die ganze Situation auf. Ja? Man hat nicht so einen Druck und man kann einfach gut reden. Auch wenn es keinen Konflikt gibt. Aber auch wenn es einen gibt, sprecht es an. Geh den ersten Schritt, um einfach Heilung in Gang zu setzen und nicht weiter Trennung. Und dann kommt der dritte Schritt. Entschuldige dich und vergib. Ja, je nachdem, meistens gehört beides zusammen. Echte Versöhnung kann nur geschehen, wo wir einander ernsthaft auch Schuld bekennen und dann vergeben. Vergebung zusprechen. Ja, statt die Fehler, statt die Schuld zu ignorieren und nicht anzusprechen, müssen sie angesprochen werden. Aber dann, statt irgendwie es anzusprechen, einfach nur nach dem Motto, jetzt siehst du mal, wie ich mich fühle, sind wir herausgefordert, dann auch zu vergeben, wenn der andere sich entschuldigt oder, ne? Dinge anzusprechen, was du getan hast, das hat mich echt verletzt, das war überhaupt nicht in Ordnung, aber dann auch bereit zu sein, zu sagen, ich vergebe dir und ich liebe dich trotzdem und ich will mit dir weiter zusammen sein. Und dann auch wirklich zu vergeben, ne? Nicht beim nächsten Mal das Ganze wieder aufzufrischen, sondern zu sagen, nein, das ist jetzt vergeben und ich schaue nach vorne. Ganz auch wie in unserer Beziehung zu Gott. Es ist nötig, dass wir die Schuld bekennen, dass wir deutlich machen und das macht uns Gott auch deutlich, wo wir falsch gelebt haben. Aber dann spricht er uns auch Vergebung zu. Und das ist wahre Vergebung. In den meisten Konfliktfällen ist es ja eh so, ne? Beide haben sich zum Teil versündigt aneinander, deswegen gehört das irgendwie zusammen, dass das beide auch tun. Entschuldigen und Vergebung, so wie es hier heißt in Jakobus 5, bekennt einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das hingebungsvolle Gebet eines Gerechten vermag viel. Es ist eigentlich ein anderer Kontext, da geht es um Geschwister in der Gemeinde, aber wie gesagt, das lässt sich auch auf andere Beziehungsebenen übertragen. Bekennt einander und betet füreinander. Zusammen beten kann man nicht, wenn man noch eigentlich Dinge ungeklärt hat. Damit ihr geheilt werdet. Gott möchte, dass Konflikte geheilt werden. Das ist sein Anliegen. Deswegen ist Jesus gekommen. Das ist sein Anliegen von Anfang der Menschheitsgeschichte. Er will uns mit ihm versöhnen und er will auch, dass wir versöhnt werden. Im Übrigen möchte ich noch dazu sagen, vergeben bedeutet nicht, dass ich alles, jede Trauer und Verletzung irgendwie, dass das alles schon verheilt sein muss. Ja, das höre ich ja immer wieder so, ich kann nicht vergeben, weil ich bin immer noch sauer und so weiter. Wir können vergeben, auch wenn Dinge noch nicht vollumfänglich verheilt sind. Das braucht immer Zeit. Schauen wir kurz auf Jesus. Jesus hat seinen Mördern am Kreuz vergeben, als er am Kreuz hing. Nicht erst nach der Auferstehung, als irgendwie alles wieder happy-clappy war, sondern als er gelitten hat. Er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Und ich denke, diese Liebe Jesu, die fordert auch uns auf und befähigt uns, einander zu vergeben, bevor die Sonne untergeht. Nicht erst in 3 Wochen oder in 2 Monaten, wenn ich das wirklich verarbeitet habe. Es sind 2 Paar Schuhe. So heißt es auch hier in Markus 11, da geht es darum, wenn du betest, dann sagt Jesus, wenn ihr dasteht und betet, dann müsst ihr vergeben, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit euer Vater im Himmel auch euch eure Verfehlungen vergibt. Im Grunde, wenn du das merkst, da ist irgendwie was, ich habe da noch einen Konflikt, dann sagt Jesus, dann vergib. Mit meiner Hilfe. Und das heißt nicht, dass alles ausgeräumt sein muss, dass alles verheilt ist, sowas braucht immer Zeit. Aber vergeben ist was anderes als vollständige Heilung. An der Stelle auch wichtig vielleicht zu betonen, Vergebung heißt nicht, dass man sich weiter etwas Zerstörerischem aussetzen muss. Ganz wichtig. Ja, es gibt Grenzen von dem, was wir ertragen können und sollten. Und wenn Missbrauch, Gewalt, Misshandlung, fortwährender Ehebruch oder so im Raum stehen, heißt es nicht, oh ja, vergib einfach. Vergeben bedeutet nicht, dass man sich etwas Zerstörerischem weiter aussetzen muss. Aber Vergebung haben wir nötig und Vergebung ist wichtig, um Heilung in Gang zu setzen, Zorn loszulassen, zu sagen, Gott, du bist der Richter und ich will mit deiner Hilfe das jetzt vergeben und ich will das dir geben, dass du darum richtest. In dem Wissen, dass er uns viel mehr vergeben hat, als wir einander vergeben können. Ihr Lieben, der Teufel, der will uns isolieren voneinander und von Gott. Das ist sein Anliegen, das ist sein Grundannahme, so wie Gott uns zusammenführen will, mit ihm und miteinander. So möchte der Teufel zerstören. Er freut sich, wenn Konflikt da ist. Er liebt das, wenn wir streiten, wenn wir uns trennen. Aber wir dürfen wissen, Gott und vor allem die Liebe und die Gnade sind stärker als der Tod und der Teufel. Die Liebe Gottes, wie wir es eben in 1. Johannes 4 gelesen haben, die Liebe von Gott besiegt Tod und Teufel. Sie ist stärker und sie kann Kaputtes wiederherstellen. Und gerade in Konflikten, wo es reibt, wo es schmerzhaft wird, wo wir einander auch Sünde aufzeigen, wo wir einander ermahnen müssen, aber auch Buße und Vergebung eine Rolle spielen, da passiert ja etwas Gutes auch, ne, mit Gottes Hilfe. Wenn Konflikte gelöst werden können, wenn wir wachsen dürfen im Glauben, wenn wir zusammenwachsen wieder, wenn wir auch merken, wow, Gott hat mir so viel vergeben und ich will jetzt mit seiner Hilfe auch meinem Partner vergeben. Wir legen Sünde ab, die durch einen Konflikt ans Licht kommt und wir wachsen. Und das ist das Schöne an einer christlichen Ehe, unsere Perspektive ist nicht, naja, wir leben so lang zusammen und mit jedem Jahr merken wir, okay, der andere hat noch mehr Macken und noch mehr Fehler und wir schauen schon auf die Uhr, wie viele Jahre halte ich das noch aus? Und es wird ja immer schlimmer, da kommt immer mehr ans Licht. Sondern unsere Perspektive ist, als Christen, wir dürfen verändert werden. Gott verändert uns. Und wenn dein Partner gläubig ist, auch ihn, und wenn er das nicht ist, dann ist das auch die Hoffnung, dass die größte Veränderung noch aussteht. Gott ist ein Gott, der uns heiligt, der uns in sein Bild formt. Und wo nicht die Perspektive ist, es wird immer schlimmer, sondern es darf auch besser werden. Und er gebraucht dazu den Konflikt. Er gebraucht das Schlechte, um etwas Gutes zu machen. Wir haben gesehen, Jesus Christus hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Er, der jedes Recht hatte, uns rauszuwerfen und zu sagen, endgültig geschieden, ich will euch nie wiedersehen. Aber er liebte uns so sehr. Und er hat die Einheit wiederhergestellt. Und auch als Christen, wenn wir fallen in Sünde, dürfen wir wissen, Vergebung ist bei Christus immer zu finden. Wir sind nicht mehr getrennt. Wir sind jetzt eins mit ihm. Er lebt in uns, wir leben in ihm. Unzertrennlich. Und so lasst uns jetzt auch einander lieben mit dieser Liebe. Amen.